Hallo und herzlich willkommen zur Die Motive Podcastbox, einer Erweiterung des Die Motive Podcasts. Die Podcastbox ist eine echte Box, in der alles enthalten ist, was es für eine Podcastaufnahme benötigt. Die Idee ist einfach. Wer die Podcastbox bekommt, kann den oder die Gesprächspartnerin für die nächste Episode einfach selber auswählen. Dafür müssen die Künstlerin oder der Künstler die Box nach der Aufnahme nur weiterschicken. Mein Name ist Alexander Hagmann und meine heutige Gesprächspartnerin kannte ich vor der Aufnahme im besten Fall noch nicht.
Das passiert. Also, wir fangen jetzt an. Hallo Morgan.
Hi, Alex.
Du hast die Podcastbox bekommen. Genau. Das bedeutet, im Grunde weiß ich ja gar nicht, wer du bist. Das weiß ich wirklich nicht. das heißt, du musst dich jetzt einmal vorstellen, wer du bist und was du machst.
Alles klar, okay. Also, ich bin Morgan Schäfer. Ich habe in Düsseldorf an der Kunstakademie 2017 meinen Abschluss gemacht im Bereich Fotografie bei Christopher Williams, einem amerikanischen Fotografen, und war dann bin seitdem freischaffende Künstlerin und mache hier und da Ausstellungen, arbeite vorwiegend mit dem Medium Fotografie natürlich. Es gibt aber hier und da auch
Ausnahmen.
Ausnahmen, genau, danke.
Aber was für Ausnahmen?
In andere Materialien und ich würde sagen, meine Arbeit speist sich aus identitätsstiftenden Fragen oder Themen. Also es hat mit meiner Familiengeschichte angefangen und jetzt arbeite ich da weiter, und das gibt manchmal Material, wo ich denke, das ist jetzt fotografisch nicht so für den Betrachter, die Betrachterin nicht so spannend, sondern da braucht es eine andere Umsetzung. Mhm. Und dann wird's auch mal was anderes als Fotografie.
Was wird das denn dann?
Also ich hatte jetzt zuletzt Stoffhauben genäht.
Stoffhauben? Okay, warum hast du Stoffhauben genäht?
Genau, ich habe ich hatte in einer Familienchronik über Diakonissen gelesen, dass es eben immer Familiengeschichte Diakonissen gab, die, also evangelische Nonnen, die im Henriettenstift in Hannover gearbeitet haben, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich fand das irgendwie spannend als Lebensentwurf und dachte, okay, da fange ich mal an zu recherchieren, und bin dann bei der Tracht hängen geblieben, weil die halt sehr, sehr einfach, aber doch sehr prägnant ist, mit einem schwarzen oder blauen Kleid und einer weißen Schürze und einer weißen Haube, also eine weiße gesteifte Haube. Und dann habe ich halt eben diese Haube genommen und mir daraus ein Schnittmuster entworfen und das dann übersetzt in dreimal so groß und dann und dann halt daraus aus dem Schnittmuster überdimensionale große Hauben genäht. Mhm. Und eben aber auch nicht aus weißem Stoff, sondern in verschiedenen Stoffen, verschiedene Haptiken, verschiedene Farben, da so eine Individualisierung wieder reinzubringen in die Stoffhaube, die eigentlich so eine Uniformierung und eben ist. Und als Symbolik eben, aufgeblasen hört sich immer so negativ an, aber eben vergrößert und eben die Bedeutung irgendwie so hochgehoben. Und eben dreimal so groß, weil ich auch wollte, dass eben die Stoffhaube selbst zu einem Körper wird und dann eben dem Betrachter gegenübergestellt wird und so stellvertretend für eine einzelne Person. Ja, und ich hatte eben diese Stoffhauben genäht und hatte tatsächlich erst überlegt, ob ich die irgendwie fotografisch verwende, dann aber festgestellt, okay, nee, es ist, diese Objekte sind einfach auch so präsent, dass ich doch die auch eben in den Raum stellen möchte und die Erfahrung für den Betrachter selber oder die Betrachterin eben selber die Erfahrung geben möchte, die ich mit den Objekten habe.
Meinst du, dass das nicht bei vielen Dingen ist, die fotografiert werden? Also ich hab das bei mir so, dass ich oft denke, also nicht bei mir, wenn ich selber irgendwas mache, sondern wenn ich in Ausstellungen gehe oder so, dass ich denke, das fotografierte Objekt könnte eigentlich auch selber hier stehen.
Ja, klar.
Das passiert oft.
Das passiert mir auch oft. Allerdings Ich würde sagen, manchmal nimmt dann die Fotografie einen, also einen Blick ein, der für die Person, die ansonsten das Objekt betrachten würde, vielleicht gar nicht so gegeben ist.
Mhm.
Und ich meine, mit Fotografie, es kommt ja dann auch auf die Lichtsetzung an und wie, also von welcher Richtung und so weiter das Objekt fotografiert wird. Und ich glaube, da kann die Fotografie dann doch auch eben sehr viel lenken und sehr, also eine bestimmte Form vorgeben, die vielleicht dem Objekt auch ganz gut tut.
Mhm. Ja gut, es ist halt das ist so ein Zwischenschritt, den man dann vielleicht als Autorin macht. Also so verstehe ich das immer, dass man, wenn man Dinge fotografiert, und eigentlich kann man ja nur Dinge fotografieren,
ja.
Also es ist ja eigentlich alles ein Ding,
stimmt.
Dass man immer die Form eines Mittlers eingeht. So, sonst könnte man die Dinge ja auch selber, also wir reden jetzt natürlich über so einen Ausstellungskontext, ne? Wir bewegen uns gerade in so einem Ausstellungskontext, sonst könnte man ja alles, was man fotografiert, auch in die Ausstellung selber tragen. Dann müsste man es nicht fotografieren, dann müsste man diesen Zwischenschritt nicht gehen. Und das, was du gerade beschrieben hast, beschreibt ja quasi par excellence diesen Moment, wo man sagt, nee, ich zeige das so, wie ich das möchte. Und das im Grunde gibt man die Richtung ja damit vor. Das ist aber auch eine ganz alte Diskussion, ne? Also wie viel vom Fotografen oder von der Fotografin steckt da drin? Und wie viel ist lesbar und wie viel bringt man selber mit, wenn man ein Ding betrachtet auf einer Fotografie?
Ja, ich höre da jetzt, also Moment, für mich sind das jetzt mehrere Stränge.
Es sind viele Stränge, das stimmt. Das
genau. Ist, also zum einen, man fotografiert ja immer nur Dinge. Allerdings, man kann auch nicht jedes Ding in eine Ausstellung bringen, also jedes Objekt, also wenn man jetzt
Architekturfotograf
ist.
Ah ja, okay, das ist unfair. Ja, okay, du hast recht, natürlich.
Kann man schlecht so ein Haus in ein anderes Haus stellen, also kann man vielleicht auch, hat vielleicht...
Braucht man aber dann ein sehr großes
ja,
Haus.
Ja, richtig. oder ein sehr kleines Haus, was man ausstellt.
Ja, genau.
Ja, und dann warte mal, jetzt die nächsten Gedanken waren jetzt auf meine...
Dieser Mittlergedanken.
Genau, der Vermittlergedanke. Und dann eben in Zusammenhang mit den Hauben jetzt. In dem Sinne habe ich ja die Hauben selber hergestellt, so wie ich sonst eine Fotografie herstellen würde. Deswegen würde ich sagen, dass das da so äquivalent ist, dass ich dem Betrachter, der Betrachterin eben statt einer Fotografie eben das Objekt gebe, aber es ist trotzdem aus meiner Hand rausgegeben. Und deswegen mache ich da keinen Unterschied.
Na gut, du hast ja keine Originalhaube ausgestellt, also kein Fundstück, sondern du hast es ja extra produziert. Das heißt, es ist eine Form von Plastik oder eine Form von, also ein Objekt, ein physisches Objekt, was mehrdimensional ist und nicht wie eine Fotografie auf so eindimensional funktioniert. Also als Abbildung. Du hast ja keine Abbildung hingehangen, sondern es ist ein Objekt.
Ja.
Aber wo hat das denn bei dir angefangen, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, zu sagen, ich studiere das und ich war klar, dass du dich mit Fotografie beschäftigst vor dem Studium?
Tatsächlich nicht unbedingt. Ich hatte Kunst als Leistungskurs in der Schule, auch einen sehr tollen Leistungskurs, muss ich sagen.
Classic.
Ja, also wirklich, da wurde fast alles abgedeckt, was es gab. Also auch bis ins Zeitgenössische. Und dann aber dachte ich, ich muss was Handfestes machen. Ist dann nicht so ganz...
Ich wollte gerade sagen, dass handfest ist und dann an der Kunstakademie.
Ich hab erst Pädagogik und Philosophie angefangen zu studieren und aber relativ schnell gemerkt, okay, das ist es auch nicht. Vielleicht probier es doch mal mit der Kunst. Wenn ich angenommen bin, dann heißt es ja was.
der Gedanke ist nicht falsch.
Genau, und dann hatte ich meine erste Mappe, glaube ich, mit Malerei oder mit Zeichnung angefangen und dann... Das war eine ganz, ganz frühe Abgabe, die habe ich auch innerhalb von 2 Wochen zusammengeschustert, habe natürlich direkt auch eine Ablehnung bekommen und mich dann noch parallel aber an 2 weiteren Mappen gearbeitet und dann meinte eine Freundin von meinem Vater, dass, bei aller Liebe, Morgan, aber zeichnen kannst du jetzt wirklich nicht. Aber was machst du denn sonst so? Und ich habe schon immer sehr, sehr gerne fotografiert und habe aber nie darüber nachgedacht, dass man ja natürlich auch Fotografie studieren kann. Also obwohl ich es natürlich auch vorher eigentlich wusste, es gibt, also ich kannte Peter Piller und
Kanntest du schon vor dem Studium?
Ja, genau. Also
Durch den Leistungskurs?
Durch den Leistungskurs,
genau. Ihr habt im Leistungskurs über Peter Piller gesprochen?
Ja, nur angerissen. Er war in einem Katalog drin, den mir meine Kunstlehrerin, ausgeliehen hatte. Und Douglas Gordon habe ich im Kunstmuseum Wolfsburg gesehen und war total geflasht.
Aber hatte der nicht auch im Volkwang-Museum vor 6-7 Jahren, ich glaube, eine Ausstellung?
Ja.
War mit ganz vielen Spiegeln und den Elefanten.
Genau.
Okay.
Genau, und den Elefanten hatte ich schon im Kunstmuseum Wolfsburg gesehen. Ja, da war eine ganz tolle Ausstellung. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2006 vielleicht.
Okay, aber sowas in einem Kunstleistungskurs, da muss man schon sagen, Chapeau an die an die Lehrerin.
Auf jeden Fall. Also die Swantje ist auf jeden Fall eine sehr große Inspiration da dann für mich gewesen.
Ja, auf jeden Fall anscheinend.
Ja. Und und halt irgendwie Bruce Nauman hatte ich, das war auch in einer Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg natürlich. Das Kunstmuseum Wolfsburg, wo ich aufgewachsen bin, das hatte schon sehr gute Ausstellungen.
Ja, hört sich so an, hört sich stark
genau,
danach an.
Und wenn
an,
man
ja.
dann halt da so rangeführt wurde, dann hat es auf jeden Fall für mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Naja, und jedenfalls dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich es mal mit Fotografie, mich zu bewerben. Mhm. Und Düsseldorf hatte dann die letzte Mappeneinreichung in dem Jahr, in dem ich mich beworben hatte. Und glücklicherweise scheint meine Mappe gut angekommen zu sein, dass ich dann,
ja, hat wohl geklappt.
Dass ich dann in Düsseldorf angenommen wurde. Ja, genau. Und dann nach dem O-Bereich, also dem ersten Orientierungsjahr, bin ich dann eben mehr oder weniger relativ schnell bei Christopher Williams gelandet, den ich auch schon aus einer Ausstellung im Kunstverein Braunschweig kannte und irgendwie nie verstanden habe, aber irgendwie cool fand. Der hatte damals in Braunschweig im Kunstverein so die Türen rausgenommen und alle auf so Böcke gestellt, mitten im Raum, und Institutionskritik habe ich natürlich erst später alles verstanden, aber ich fand den Move cool.
Ja, das reicht ja vielleicht sogar schon.
Ja, und dann habe ich da angefangen zu studieren und hab dann halt natürlich Fotografie gemacht, aber war irgendwie relativ schnell so ein bisschen auch, nicht gelangweilt, aber ich wusste irgendwann nicht mehr so richtig, ja okay, und was jetzt irgendwie? Ich habe Fotogramme gemacht und so weiter, ne? Und
was man so macht halt.
Genau, rangetastet, was man so macht im Studium. Und war dann irgendwann halt, wie gesagt, davon so ein bisschen gelangweilt und ich wusste auch nicht so richtig, wie weiter. Hab dann angefangen, Objekte herzustellen, also so Vitrinen, und eine Ausstellung mit einer Freundin eben zum Philodendron der Pflanze gemacht, wo ich dann aber auch mehr so die Ausstellungsarchitektur gestellt habe und sie hat dann das mit Inhalt gefüllt. Und dann kam so der Bruch, oder das war für mich dann eben so das Ding, dass ich dann gedacht habe, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ich kann jetzt irgendwie Richtung in die Richtung gehen, dass ich quasi eine Plattform biete durch meine Arbeit, oder aber ich gucke, wo kommt selbst mein Inhalt her. Und dann hatte ich halt ein Dia-Archiv meines Vaters im Keller gefunden, aus den 70ern, und darüber bin ich dann eigentlich zu diesem Auseinandersetzung mit Familiengeschichte und Herkunft geraten, würde ich so sagen.
Okay, das heißt, du hast mit den Dias selber gearbeitet?
Genau, ich hatte diese Dias erstmal durchgeschaut und überlegt, wie kann ich da jetzt erstmal für mich eine Struktur reinbringen, und dann halt eben so verschiedene Sortierungen ausprobiert. Letzten Endes ist es eine Sortierung nach Personenanzahl und Farbe geworden im weitesten Sinne. Und so Öffentlichkeit, also öffentlicher Raum, nicht öffentlicher Raum.
Also du hast strukturiert und geordnet.
Genau, damit habe ich, glaube ich, ein ganzes Semester verbracht.
Oh, krass.
Genau, und halt währenddessen halt eben auch überlegt, so, was interessiert mich eigentlich an den Bildern und was, warum gebe ich mir jetzt halt eigentlich diese Zeit, diese Bilder mir anzuschauen und zu ordnen? Und bin dann halt eigentlich bei dem Gedanken hängen geblieben, dass meine Mutter aus Polen in den 70er Jahren nach Deutschland, Westdeutschland emigriert ist und mein Vater eben geheiratet hatte. Und dass ich in dem, also dass meine Mutter auf den Bildern so alt ist wie ich während des Studiums. Mhm. Und dann dachte ich, okay, irgendwie diese zeitliche Überlappung oder Parallelität ist spannend. Und dann eben dieses in ein fremdes Land aus einem anderen kulturellen, gesellschaftlichen Kontext zu kommen und sich dann halt eben darin irgendwie zurechtzufinden. Mhm. Und dann habe ich eben diese Bilder genommen und hatte, glaube ich, parallel ein Porträtseminar, weshalb dann meine erste Arbeit mit diesen Dias dann ein Selbstporträt wurde, wo ich das Dia als Verweis, als Attribut auf meine Familienherkunft eben eingebaut habe und gleichzeitig aber auch medienreflexiv ein Foto geschaffen habe. Also ich habe ein digitales Foto mit einer Phase One gemacht und habe aber dabei das Dia in der Hand, was halt natürlich ein Rückblick auf Fotogeschichte ist.
Und da, das ist eine komplette Arbeit geworden dann?
Genau, das ist dann eine komplette Arbeit geworden. Es sind dann erst, anfangs waren es zwei Porträts und dann habe ich nochmal zu meinem Abschluss hatte ich dann nochmal eine Reihe von vier Porträts gemacht und dann irgendwann vom Porträt, also von meiner Person selbst, nur noch die Hand im Bild gehabt und dann ist es so, hat sich's von dahin so ein bisschen entwickelt zu den Arbeiten, die ich jetzt zum Schluss gemacht habe, wo ich immer noch mit diesen Dias rumhantiere.
Ja, wenn man einen großen Fundus hat.
Genau, und jetzt allerdings statt quasi meiner Hand oder meiner selbst habe ich mein Mobiltelefon, also mein Smartphone als... Mhm.
Hast du die alle gescannt, die Bilder, oder hast du die Dias wirklich als Objekt, als Dia nur?
Nee, die sind nur als Objekte, also als Dia-Objekte.
Okay, das heißt, du machst auch Auswahl und Kategorisierung dann über einen Dia-Projektor, oder wie funktioniert das?
Nee, nicht über einen Dia-Projektor, ich habe einfach nur so einen Leuchttisch und da schaue ich mir die dann an und ehrlich gesagt, ich habe mir auch immer noch keine Lupe besorgt, ich mache tatsächlich immer so mit dem Handy dann Fotos, und zoome dann rein und da, also durch diese Arbeitspraxis bin ich dann eben auch zu den jetzt neuesten Arbeiten gekommen, wo ich dann eben den Handybildschirm dann mit einer Vergrößerung von einem Detail aus dem Dia abfotografiere und dann entweder gemixt mit einem Ausdruck von dem Bild oder dem Objekt Dia selbst, also in so einer Collage, die ich dann abfotografiere. Genau.
Okay, also ich habe natürlich einmal kurz geguckt, was man so findet, wenn man dich im großen, weiten, weltweiten Internet sucht. Und natürlich stößt man auf deine Internetseite und wenn man da einmal durchscrollt, ich habe natürlich jetzt mir nicht alles explizit angeschaut, das wollte ich gar nicht, dann ist mir ein Bild, was aber eher aussah wie eine Ausstellungsdokumentation, aufgefallen, nämlich dass ein Dia an der Wand quasi festgemacht war und das Licht von oben hat das Bild dann quasi auf die Wand projiziert. Weißt du ungefähr, kann man sich vorstellen, was ich meine? Das Dia steht quasi senkrecht an der Wand, das Licht kommt von oben und projiziert das Bild des Dias auf die Wand.
Genau, das ist tatsächlich eine Fotoarbeit, also es ist gar
keine... Ah, okay, das ist keine Ausstellung, siehst du?
Genau, das ist keine Ausstellungsansicht, das ist tatsächlich eine Fotoarbeit von mir. Huch. Jetzt bin ich gegen den Tisch gedonnert. Diese Aufnahmen sind, ich hatte eine Residenz in Tel Aviv 2018 und hatte parallel aber auch, also das kam relativ kurzfristig, die Zusage, und ich wusste aber schon, dass während des Zeitraums ich eine Ausstellung, meine erste Einzelausstellung bei der Galerie hatte. Und dann dachte ich, okay, bevor ich jetzt dahin fahre nach Tel Aviv und irgendwie nicht mit dem Projekt starten kann oder halt irgendwie da so reinkomme, was ich mir vorgenommen hatte, nehme ich mir einfach Dias mit für die Ausstellung, damit ich halt schon mal Material produziere und dann eben überlege, was ich dann was ich in dieser Einzelausstellung zeigen soll. Und das war dann im Endeffekt sehr glücklich, weil in meinem Studio in Tel Aviv war das Sonnenlicht so crazy stark, dass ich wirklich nur das Dia irgendwie aufstellen musste auf ein Papier,
mhm,
und es direkt die Projektion geworfen hat, ohne dass ich irgendwas großartig machen musste. Und dann habe ich halt eigentlich mir nur immer jeden Tag die gleiche Uhrzeit genommen und die Kamera aufgestellt, okay, und dann halt jeden, mhm, Tag geguckt und dann so ein bisschen rumprobiert, wie es halt am besten aussieht. Und fand es direkt irgendwie total spannend, weil es mich halt natürlich irgendwie an Malerei wiederum erinnert hat und dann halt irgendwie verschiedene Motive ausgesucht und letzten Endes dann bei diesen Straßenszenen auch irgendwo hängen geblieben. Sind einfach so Aufnahmen gewesen, wo mein Vater, meine Mutter und ihre Eltern im Regen auf Olympiastadion da die Area fotografiert, mhm, hatte. Und durch dieses Büttenpapier, auf dem ich es aufgestellt habe, hat's.
Siehst du, für mich sah das aus wie eine Wand. Jetzt verstehe ich das. Das sah aus, als wenn das an einer Wand steht, aber das steht auf Papier quasi.
Genau.
Ah, okay.
Genau.
Welche Rolle spielen denn überhaupt die Sachen, die dort abgebildet sind? Also, ne, es gibt ja nicht nur den Umgang damit, sondern auch das Inhaltliche, also das, was auf diesen Dias abgebildet ist.
Ja, das spielt in dem Sinne eine Rolle, dass ich versuche immer nur Aufnahmen auszuwählen, die meine Mutter zeigen oder eben im weiteren Sinne meine Großmutter oder meine Tante. Und also auf jeden Fall immer diese weiblichen Vorfahren.
Mhm.
Und immer wieder, also oder für mich halt in dem Sinne, ich reflektiere da den Blick meines Vaters, also einer männlichen Person, auf meine, mhm, meine Mutter. Und ja, und dann halt eben auch, wo sie sich aufhalten. Teilweise ist es jetzt nicht eindeutig, es sind so Zwischenräume, aber gleichzeitig ist es halt, also oft kann man halt relativ klar erkennen, es ist im osteuropäischen Raum, es ist jetzt nicht irgendwie.
Okay, aber woran erkennt man das?
Teilweise an Schriftzügen, die im Bild noch auftauchen, die dann halt aber für das Endprodukt teilweise dann eben sehr verschwommen sind oder halt, wenn man so sehr ranzoomt, dann irgendwann sich auch auflöst. Aber,
mhm,
es gibt so einen Zwischenraum, wo man dann halt sieht, okay, da ist jetzt ein Strich mit einem Strich dadurch, also ein Wah, also so ein,
mhm, Schon klar.
Genau. Mhm. Oder da ist ein Akzent auf einen Buchstaben, okay, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht Deutschland sein.
Ja, ja.
Teilweise aber habe ich halt auch Aufnahmen irgendwie aus der Braunschweiger Innenstadt oder halt eben im Olympiastadion in München.
Aber sind das dann auch zum Teil so Urlaubsfotos?
Genau, es sind alles Urlaubsfotos oder so ganz banale alltägliche Fotos, die man dann halt gemacht hat, wenn man die irgendwie, ich glaube, eins der ersten, also in meinen ersten Porträts hatte ich zwei Dias verwendet. Einmal meine Mutter vor so einer Menschenmenge im Urlaub, am Strand oder auf dem Weg zum Strand oder so, Campingplatz könnte es sein. Und sie steht halt so gesondert vor dieser Menschenmenge, die halt da so langläuft. Und das andere Bild war jetzt zum Beispiel meine Mutter mit ihren Eltern und noch einer vierten Person, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es meine Tante oder jemand anderes war, aber an einem Gartentisch sitzen, also sehr, sehr privat irgendwie hinter Haus und das, was man halt sonst nicht zu sehen bekommt, aber natürlich die Familie en masse zu sehen bekommt. Und da
ja, witzig, ich glaube, diese Bilder kennen wir theoretisch irgendwie alle.
Genau.
Ich habe auch, glaube ich, auf dem Dachboden so zwei Koffer mit alten Dias, traue mich aber nicht, die durchzugucken.
Warum nicht?
Aus dem gleichen Grund, den du gerade eben genannt hast, ganz am Anfang, den ich einen ganz interessanten Effekt finde, wenn man über Fotografie und so Familienfotos redet. Da dürften sehr viele Bilder dabei sein, wo mein Vater und meine Mutter, also mein Vater hat wahrscheinlich die meisten gemacht, genauso alt ist wie ich jetzt, ungefähr. Und das ist so ein Moment, ach, guck mal, das hat da stattgefunden, ungefähr zur gleichen Zeit wie, also das sind so zwei Leben, die dann da so aufgehen. Das ist einmal mein Leben gerade, und das ist das Leben damals meines Vaters zur gleichen Zeit, was hat er gemacht in, ne, zur gleichen Zeit wie ich jetzt quasi. Ja. Das finde ich einen ganz komischen Effekt, den fotografiert, deshalb mache ich das noch nicht auf. So, mein Vater ist vor 3 Jahren gestorben und bis jetzt gehe ich da noch nicht dran. Das braucht noch. Aber wenn du da durchgucken möchtest, ich schicke dir das gerne.
Ja, ich kann ja so eine Auswahl für dich treffen.
Nee, ich habe gerade eben auch überlegt, wenn du dich mit diesen Dias, ich meine, es gibt natürlich viele, die sich mit diesen Dias so auseinandersetzen, also auch mit Familiengeschichte. Mhm. Ob du das irgendwann mal, das war gerade eben so ein Gedanke, ausweiten möchtest, die Familiengeschichte nicht nur auf dich zu beziehen, sondern auch auf fremde Familiengeschichten.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke, den ich mir auch schon sehr oft gestellt habe, weil ich natürlich auch, als ich die ersten Fotos dann eben mit dem Dia gemacht hatte und auch die ersten Porträts, kamen natürlich dann schon, ich habe die, glaube ich, das erste Mal dann so richtig beim Rundgang gezeigt, bei meinem Abschlussrundgang und ja, dann kamen natürlich auch so Anfragen wie, ja, können Sie denn nicht ein Porträt von mir machen, mit dem Dia von meiner Familiengeschichte?
und du hast natürlich ja gesagt.
Nein, ich habe nicht per se ja und nicht per se nein gesagt. Ich meinte, ich müsste mir darüber erstmal Gedanken machen, ob ich das möchte oder ob mir das noch einen Schritt zu weit geht, weil ich dann doch noch zu sehr mit der Aufarbeitung von meiner eigenen Familie zu tun hatte. Und letztendlich, ich glaube, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich vielleicht tatsächlich in die Richtung gehen würde und das auch sehr spannend finde, weil ich natürlich auch schon soweit dann auch in meiner Bildsprache das Gefühl habe, gefestigt zu sein, dass ich da jetzt nicht totalen Unfug fabrizieren würde, wenn ich jetzt jemanden anderen da hinsetze und
wieso halt soll das denn Unfug sein? Die Angst davor, was falsch zu machen, sollte man niemals haben.
Ja, es ist vielleicht auch nicht unbedingt die Angst davor, was falsch zu machen, aber den Kontext falsch zu setzen, weil jede Familie hat ja auch ihren eigenen gesellschaftlichen Kontext. Und das wäre mir auf jeden Fall auch wichtig zu wissen. Also wie ist da die Familiengeschichte? Also schon dann eben auch nicht nur einfach ein Foto zu machen, sondern dann halt auch reinzugehen und zu gucken und Interviews zu führen und halt einfach mit den Leuten zu reden und ein bisschen was über die Geschichte herauszufinden und auch über die Motivation. Warum möchte man jetzt so ein Porträt haben? Und dann wäre es natürlich auch wichtig, dass es halt dann nicht bei der Einzelperson bleibt, sondern dann halt eben auch
viele. Das müssen mehrere sein. Genau. Dann. Also die Frage, die sich mir jetzt stellt, ich hoffe, ich habe das gerade eben nicht überhört. Zeigst du auch die Bilder selber oder ist es immer das Dia als Material, was irgendwo auftaucht? Also zeigst du das Abgebildete selbst? Oder ist es immer, dass das Dia als Objekt, so wie du es gefunden hast, ne, da ist ja der Kontext dann plötzlich ein ganz anderer, wenn du das genau. Dia als gefundenes Objekt benutzt. Also mit diesem, für die Leute, die gar nicht mehr wissen, was ein Dia ist, davon gibt's ja, soll's ja auch welche geben. Das ist quasi ein fotografisches Positivverfahren, was in den meisten Fällen dann als Einzelbild wie gerahmt in so einem Plastikrahmen steckt, ja, damit Plastik. Das in so einem Diaprojektor weiter transportiert werden kann. Also es ist interessanterweise nicht wie bei einem Kleinbildfilm alles hintereinander, sondern Dias sind in den meisten Fällen Einzelteile. Das ist auch noch so ein interessanter Unterschied. Hat da eigentlich mal jemand irgendwas zu gemacht, dass es diesen Riesenunterschied gibt zwischen der Behandlung von Negativfilmmaterial und der Behandlung von Diamaterial. Diamaterial existiert immer als Einzelbild.
Ja, ja.
Also in den meisten Fällen immer ist ein bisschen absolut, ja.
Ja, genau, weil ich habe nämlich natürlich auch so Filmstreifen,
ja, okay,
die halt nicht weiterverarbeitet wurden. Aber das ist dann halt vielleicht das Ding, dass bei Negativfilmen würde man sich nicht die Arbeit machen, die einzeln auseinanderzuschneiden und
Ja, die Dia-Filme schneidet ja. man ja, sind ja, glaube ich, nur einzeln auseinandergeschnitten, um sie präsentieren
diese,
zu können.
Genau, um sie in diese Rähmchen zu packen.
Ja, und diese Rähmchen sind ja nur dazu da, damit man das dann projizieren
ja.
kann.
Ja, genau.
Stimmt. Also eigentlich sind sie nur für die Präsentation ausgeschnitten, was dazu führt, dass sie immer als Einzelbild gezeigt wurden.
Ja, stimmt.
Aber vielleicht ist der Gedanke auch zu kurz gedacht, weil wenn man das weiterdenkt, Negativfilm, wenn die Bilder gezeigt wurden, wurden sie ja belichtet zu einem Positiv und dann waren es auch Einzelbilder.
Genau, außer du hast halt eben diese Übersichtsbögen, ne?
Also, stimmt, das gibt's auch. Aber gibt es nicht auch beim, gibt's auch beim Dia? Du ja, meinst einen Kontaktbogen?
Das frage ich mich gerade, ob es beim Dia auch so Kontaktbögen
ja,
gibt.
Ja, natürlich gibt es auch Kontaktbögen.
Aber macht das denn Sinn, wenn man die sowieso dann als Einzel...
Ist immer die Frage, welchen Bereich. Ich glaube, wenn, wir denken jetzt laut, wenn Künstlerinnen viel mit Dia arbeiten, gehe ich davon aus, dass dort auch Kontaktbögen produziert wurden. Ich habe sie jetzt noch nicht konkret gesehen, nicht so, wie man das aus Dokumentationen über Fotografinnen oder so kennt.
Den Gedanken kurz unterbrochen. Mhm. Wenn du hast ja statt, ich würde sagen, du hast statt einem Kontaktbogen, hast du dann eben diese Plastikkästen, also so, weißt du, diese durchsichtigen Kästen, wo die dann alle drinstecken.
Diese Ordner.
Genau. Und dann hast du eigentlich diesen haptischen, also dieses Objekt, wo diese kleinen Objekte drin sind, die du dann halt einfach dir auf den Leuchttisch legst und dann hast du wie einen Kontaktbogen.
Eher im privaten Amateurbereich vielleicht.
Ah ja, okay, du meinst tatsächlich so professionell.
Ich glaube, im professionellen Bereich ist schwierig. Also wenn ich jetzt zurücküberlege, der Fotograf, bei dem ich ganz früher angefangen habe, so im klassisch angewandten Werbebereich in Düsseldorf, der hat tatsächlich, da wurde positiv Material produziert, also Diamaterial produziert. Und ich glaube, er hat das Diamaterial tatsächlich auch geschnitten und gerahmt bekommen. Und er hat, ich habe für ihn Rollen abgeholt. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe für ihn aus dem Labor ganze Dia-Rollen abgeholt, die er als Dia-Streifen, wie so ein Negativstreifen, auf dem Leuchttisch durchgezogen hat und mit der Lupe angeguckt hat. Ja. Also es wurde im professionellen Bereich nicht alles sofort gerahmt. Ich glaube, das kennt man hauptsächlich aus dem privaten, von Mama und Papa, die Dia-Material produziert haben und was sollen die mit einem Dia-Streifen? Also genau, wenn sie nicht totale Fotonerds sind, dann lassen die das Rahmen und dann kann man sich das an einem Dia-Abend, gibt's auch nicht mehr, ne? Diese Dia-Abende.
Also ich habe es noch als Kind mitgemacht, ne? Deswegen kannte ich die meisten Bilder auch und kannte auch so grob Geschichten dazu. Aber genau, ich meine, jetzt würde ich mir auch keinen, ich glaube, ich habe auch gar keinen Dia-Projektor, ehrlich gesagt.
Aber es in witzigerweise in Museen existiert das noch. In Museen stehen manchmal tatsächlich noch Dia-Projektoren.
Ja, stimmt.
Es ist da diese hinken ein bisschen hinterher.
Ich habe auch letztens eine, das ist schon eine Weile her, Philipp Goldbach, der hatte eine Ausstellung hier in Düsseldorf und hat dort die Arbeit, die, glaube ich, vom Centre Pompidou angekauft wurde, gezeigt mit den historischen Dia-Rahmen, genau. Also an eine Menge an Dias, die für Vorlesungszwecke gesammelt wurden und produziert wurden, um Kunstwerke zu zeigen.
Der hat aber nur eine Wand draus gestapelt, oder?
Der hat nur eine Wand draus gestapelt, genau, was halt auch schon total.
Aber da waren Dias drin, also es waren nicht nur die Rahmen, weil es hätten ja auch klar. nur die Rahmen
Ach
sein
so.
Können.
Also genau habe ich da natürlich nicht
das
hingeguckt.
Ist so, nee, das kann man ja, glaube ich, auch gar nicht. Man müsste ja von oben drauf gucken und diese Wand, also von dem, was ich gesehen habe, ich habe es leider nicht gesehen, aber also ich habe nur Dokumentationsbilder davon gesehen. Das war eine riesige Wand, kann man sich kaum vorstellen, mit wie viel tausenden Diarahmen gestapelt. Das gab dann von weit weg ein sehr interessantes Muster, weil es waren, glaube ich, grau, schwarz und weiß. Ich glaube, das sind so die Standardfarben. Schwarz ist selten.
Und du hattest halt manchmal so farbige Punkte draufkleben, die halt natürlich auch am Rand, über den Rand manchmal gelappt sind. Da hattest du so manchmal so Farbflecken, die aufgetaucht sind. Das ist auch irgendwie ein sehr schönes Detail ist.
Ja, Material und Archiv, das ist so Philipp Goldbachs
Oeuvre,
könnte man sagen.
Ja, das könnte man so sagen.
Archivboxen, Material. Nein, zurück zu deiner Arbeit natürlich. Also du betrachtest dann diese Bilder, die du findest und Wenn, wonach gehst du und suchst du aus, wenn du sagst, okay, das benutze ich jetzt? Muss das irgendwas triggern bei dir?
Ja. Also jetzt zum Schluss hatte ich dann, als ich dann als mir das bewusst wurde mit dem auf dem Handybildschirm, was ich da eigentlich beim Arbeiten mache, da reinzoomen, als mir dieser Move bewusst wurde, habe ich natürlich explizit nach Straßenszenen gesucht.
Ja, okay.
Nach Szenen, wo viel los ist und gleichzeitig aber irgendwie auch so eine Person irgendwie, die halt eigentlich im Fokus steht, halt irgendwie völlig, also in eine völlig andere Richtung oder so in ihre Gedanken selbst abgedriftet zu sehen, also abgebildet ist. Und habe halt explizit nach solchen Momenten gesucht, wo man halt irgendwie die Protagonistin sieht, aber eigentlich ist die gar nicht anwesend. Und sie ist halt auf dem Bild anwesend, aber auch eigentlich wieder nicht anwesend. Also so, und du hast so einen öffentlichen Raum, aber gleichzeitig eröffnet sich da so gedanklich ein ganz privater Raum, der da betrachtet wird, weil man die Person sieht und die Person eindeutig nicht im Hier und Jetzt ist.
Ja, offensichtlich nicht, ja.
Genau. Ja, das waren so die letzten Bilder, die mich dann interessiert haben, die ich dann eben wonach ich dann halt gesucht hatte.
Also für die Leute, die jetzt hier zuhören, ich werde dazu natürlich ein paar Links liefern, damit man sich das auch angucken kann, weil sonst ist es, glaube ich, sehr komplex, das zu verstehen, was du gerade meinst. Und also ne, es geht ja am Ende um, was sehen wir? Ne? Also wir als Betrachter, die das nicht selber produziert haben und nicht selber erarbeitet haben, was genau sehen wir? Wenn ich in eine Ausstellung von dir gehe, was finde ich da?
Ja, wenn man in eine Ausstellung von mir geht, die sich jetzt eben nur mit diesen fotografischen Arbeiten befasst, dann sieht man eben zweidimensionale Objekte an der Wand, die Fotografien sind in verschiedenen Größen und manchmal als Diptychon oder Triptychon oder Einzelbild hängen. Und man sieht jetzt bei den aktuellen Arbeiten zum Beispiel, sieht man ein Smartphone-Display, angeschnitten oder als Ganzes entweder auf einem Ausdruck liegend, also quasi, dass das ganze Bild eben vollflächig mit einem Motiv gefüllt ist, aber du hast quasi als Unterscheidung zwischen Vorder- und Hintergrund, also Handy-Display Vordergrund und anderes Bild Hintergrund, oder Ausdruck oder Dia, hast du einen schwarzen Rahmen und der den Handy-Display begrenzt und alles, was dahinter ist, ist dann entweder ein Dia-Rahmen, also quasi ein Dia-Objekt, angeschnitten oder ganz zu sehen, oder ein Ausdruck von diesem Bild, von dem Dia-Bild großgezogen, so dass es halt mit dem Handy-Display in eins übergeht, aber trotzdem diese schwarze Rahmenbegrenzung ist. Ja,
ist schwer, ist immer interessant. Es ist schwer, schwer zu beschreiben, Dinge, die man eigentlich sofort erfasst, visuell. Die verbal zu beschreiben, ist nicht so einfach. Vor allen Dingen so, dass man es versteht. Das ist das, was mich sehr oft umtreibt, sagen wir mal so. Dieses Beschreiben davon, was man sieht. Das ist ein ganz komplexer Vorgang, der so lückenhaft ist gleichzeitig. Das ist echt verrückt. Also ich werde dazu natürlich Links liefern, damit man...
Vielleicht ein einfacheres Bild... zum Beispiel ein Triptychon von mir, die Serie trägt den Namen Explanatory, also erklärend. Das sind dann drei Bilder, die in L oder in einer Reihe gehängt sind. Und man hat ein Dia als Objekt, was auf dem einen Bild Plan auf einem Notizzettel liegt. Dann im nächsten Rahmen hast du ein Bild, das die ja aufgestellt wieder auf dieses Papier, so dass das Licht durchscheint und eine Projektion von dem Bild auf das Notizblatt legt.
Ist immer das Gleiche?
Ist immer das Gleiche, genau. Mhm. Es sind beide Male das gleiche Bild hier. Und dann im dritten Rahmen hast du eine handschriftliche Notiz auf diesem gleichen Notizzettel, die irgendwo zwischen beschreibend und interpretierend ist.
Was könnte da stehen oder was steht da?
Zum Beispiel, das muss ich selber nachschauen.
Also was würde es beschreiben?
Also es würde halt, also wenn zum Beispiel einer auf dem Bild ist eine Frau abgebildet, der beschreibende Text ist dann, sie ist in Gedanken versunken, raucht in Gedanken versunken eine Zigarette. Was wird sie von hier mitnehmen? Was wird sie zurücklassen?
Ja, okay, aber sind das dann deine Gedanken, die du dir machst, wenn du diese Bilder siehst?
Ja, genau. Also es sind dann meine Gedanken, aber dann halt in irgendwie vier Zeilen runtergekürzt.
Ja, klar. Also das ist ja so weit komprimiert und das ist dann so das Kondensat der kompletten Gedanken.
Ja.
Und im Grunde sind wir da ja schon wieder fast bei diesem Punkt, den du ganz am Anfang angesprochen hast, den ich gerade eben auch noch erwähnt hatte, dass man das so abgleicht, ne? Dass man so überlegt, okay, was sind ihre Gedanken, was sind meine Gedanken, was wären meine Gedanken in diesem Moment? Das heißt, weil du wirst ja niemals drauf kommen, was da wirklich ihre Gedanken waren.
Genau.
Das heißt, du interpretierst da so viel rein und wahrscheinlich versetzt du dich vielleicht in die Lage der Person und siehst dich selbst dort.
Ja, so in etwa, ne? Also ist dann schon, also jetzt eben speziell, es sind ja meistens Bilder meiner Mutter, und da spielt dann natürlich ganz viel für mich das Verhältnis zu meiner Mutter und eben auch ich bin ganz anders erzogen worden. Ich hatte eine ganz andere Kindheit und Jugend als meine Mutter.
Ja, ich glaube, das ist immer so.
Ist in jeder Generation so. Und dann eben im Speziellen frage ich mich halt immer, also ganz oft, ist das jetzt irgendwie so ein typisch polnisches Ding, wie sie, wie sie sich verhält oder was da bei ihr gerade abgeht? Oder ist das halt einfach so ein Generationsding oder ist es einfach so ein Altersding? Und wenn ich dieses Foto anschaue und dann irgendwie zum Beispiel einfach nur ein Close-up von meiner Mutter, wie sie eine Zigarette raucht, so und halt da so sitzt und irgendwo zwischen auf jeden Fall gepost und vielleicht aber auch wirklich einfach nur da sitzend und Resting, also Resting Face hat. Ist es jetzt, genau, also jetzt habe ich den Faden verloren, aber würde ich genauso mich hinsetzen oder wenn ich jetzt rauchen würde, würde ich jetzt genauso sitzen und irgendwie so in die Gegend
Hast du mal geguckt, ob es mehrere dieser Bilder gibt, ob deine Mutter immer so saß?
Ja, ich nicht immer ganz so, genau, deswegen habe ich halt eben auch die Vermutung, dass es vielleicht auch tatsächlich gepostet ist. Aber sie hat halt schon immer so dieses so leicht melancholisch Blickende. Und da habe ich mich halt eben ganz oft gefragt, ist es jetzt etwas, was mit ihrer Situation, war sie irgendwie nicht glücklich, ist sie halt irgendwie so dieses von Polen nach Deutschland die Sprache nicht richtig können und irgendwie lernen müssen. Ist es deswegen, guckt sie ständig melancholisch oder ist es halt einfach ihr naturell ist es einfach, oder es hat einfach irgendwas mit der Zeit, in der sie lebt, zu tun.
Aber findest du es nicht extrem spannend? Also ich finde es extrem spannend, dass, wir reden ja hier über private Fotografien, dass private Fotografien so viel dann doch transportieren, obwohl sie das ja eigentlich nicht tun. Also eigentlich transportieren sie ja nichts. Das ist ja, das alles, was du gerade gesagt hast, bringst du ja mit. Das ist da ja nicht drin. Ja. So, und umso näher das an einem dran ist, weil es die eigene Familiengeschichte ist, umso mehr geht da auf. So, das ist, ne, weshalb ich eben gesagt habe, ich gucke mir diese Bilder noch nicht an, weil ich nicht weiß, was ich da finde. Mhm. Das ist halt Vergangenheit und in so einer bestimmten Form auch Gegenwart zugleich dann. Und jetzt ist es zwar abgeschmackt, sorry, dass ich das sage, aber diese Idee von Roland Barthes, ne, er ist tot und er wird sterben, würde dann da total passen. Ich sehe das dann da drin und sehe das aber dann zu einer Zeit, in der ich mich selber befinde. Mhm. Ne? Das heißt, ich sitze in diesem Bild und weiß, wenn ich jetzt ein Foto von mir mache und in 60 Jahren oder in 70 Jahren das irgendwer sieht, dann bin ich wahrscheinlich tot, aber auf dem Foto werde ich sterben. Das heißt, diese Situation, in einem Bild festgeschrieben zu sein, wird mir auch widerfahren. Mhm. Und im Zweifel zur gleichen Zeit, wie meinem Vater das passiert ist. Das heißt, ich stecke da gerade alles rein in dieses Bild. Und das, was du gerade erzählst, klingt ja ähnlich, wenn auch auf einer anderen Ebene. Ne, dieses, post sie da jetzt, würde ich posen? Mhm. So, liegt der Gedanke nahe zu sagen, hast du es mal versucht, aber es würde nicht funktionieren, weil du würdest automatisch posen, glaube ich. Ja, also genau. Das ist, schon so viel mitbringen in dem Bild.
Genau, das ist ja auch eben ein Gedanke, den ich bei den ersten Porträts hatte, eben wie positioniere ich mich und also was für eine Pose nehme ich ein in dem Bild, in dem ich das Dia halte, gehe ich da jetzt einfach den Bildern nach oder kriege ich ein Abbild von dem Bild, was ich zeige, oder beziehe ich mich auf aktuelle, weiß ich nicht, Modefotografie oder so, oder gehe ich in die Kunstgeschichte, und ich habe mich dann für die Kunstgeschichte entschieden, weil es für mich irgendwie so ein neutraler Moment ist. Also es ist natürlich nicht, aber ich habe eine sehr gestellte Pose eingenommen, die halt anlehnt ist an eine Malerei oder in der späteren Serie an einen Wandteppich. Und diese Pose ist natürlich sehr unnatürlich und sehr, ich denke, sie ist sehr neutral, dass sich dann halt eben auch jeder andere in diese Pose setzen kann und dann eben seine eigene.
Ja, vielleicht muss sie nicht neutral sein in dem Sinne, sondern eher deutlich als Pose zu erkennen, damit sofort klar ist, du versuchst gar nicht irgendwas zu kopieren und irgendwie eine Wiederholung zu schaffen, sondern du nimmst eine Pose ein und das soll auch relativ deutlich werden. Mhm, so, das ist ja, da trennt sich dann mal, das ist so ein bisschen die Trennung zwischen, wann es gut und wann es schlecht wird. Schlecht wäre, wenn du tatsächlich auf blöd versuchen würdest, dieses Bild einfach zu kopieren. Ne, das wäre wahrscheinlich der deutlich schlechtere Weg gewesen.
Mhm. Müsste ich, wahrscheinlich, kann ich nicht sagen, weil ich habe es ja nicht probiert. Vielleicht sähe es auch total gut aus.
Nee, aber es geht ja nie, ne? Wie es aussieht, ist ja so eine Sache. Ne?
Klar, aber vielleicht ist es auch inhaltlich auch cool.
Oder du machst beides.
Ich mach beides, ja. Jetzt ist es sowieso zu spät, da ich jetzt ja viel älter bin als meine Mutter auf den Bildern. Jetzt kann ich ja.
Aber hast du keine Bilder, wo deine Mutter so alt ist wie du jetzt?
Vielleicht, ja. Müsste ich nochmal genauer recherchieren, wann die Aufnahmen waren. Aber es wird langsam eng. Ich glaube, es hört langsam auf. Also ich habe noch Bilder, wo meine Mutter mit meinem Bruder, der 8 Jahre älter ist als ich, abgebildet ist, und den hat sie halt mit Anfang 30 bekommen und ich bin jetzt Anfang 30. Das heißt, da gäbe es dann halt noch Überschneidungen, was ich auch irgendwie sehr skurril finde, dass meine Mutter zudem, also in meinem Alter schon Mutter war. Also irgendwie so dieser Reproduziergedanke.
Aber was dann? Wenn das auserzählt ist, was dann?
Ja, genau, das ist.
Arbeitest du aktuell an was Neuem?
Eben, das ist eben, weshalb ich dann in die tiefere Geschichte reingehe.
Mützen stricken.
Ja, nicht ganz. Aber genau, also ich hatte 2018, 2017 schon mal angefangen mit dieser Chronik zu lesen, und dann bin ich da auf 3 Holzreliefs gestoßen, die ich halt irgendwie interessant fand, weil ich wusste, dass es die noch gibt und dass die mal in Brome im Burgmuseum kurzzeitig ausgestellt waren und dann zurück an eine Verwandte wieder gegangen sind. Und ich hatte dann eben mich auf die Suche nach diesen Holzreliefs gemacht und dann ein Foto, ein sehr dokumentarisches Foto von dem aktuellen Standort, wo sie hängen, gemacht. Und das war ein privater Schwimmbadanbau. Mhm. Und dann darum halt irgendwie überlegt, wie man da weitermacht oder was mich daran interessiert. Letzten Endes ist daraus ein kleines Heft entstanden mit ganz vielen Skizzen von diesen Reliefs, von diesem Relief, also von dem, was abgebildet ist, warum da jetzt die Männer immer in voller Position abgebildet sind und die Frauen halt nur so schemenhaft mit einem Tuch über den Kopf zum Schutz vor Schmutz auf dem Feld, bei der Feldarbeit. Mhm, warum halt da die Männer immer nur eine Hauptrolle gespielt haben. Und dann halt eben von diesem Gedanken nochmal in die Chronik geschaut und eben auf diese Diakonissen gestoßen. Und ja, dann da eben mich für, oder da gemerkt, okay, es ist, ich meine, die Dias sind irgendwann auserzählt, aber eigentlich interessiert mich halt eben auch diese Identitätsbildung von Frauengeschichten, also eben wie haben meine Vorfahren gelebt, was unter was für Umständen, wie ist das jetzt im Vergleich zu heute und gibt's.
Aber wenn dich das interessiert, ne, wie das im Vergleich zu heute ist, müsstest du ja, ne, das kann ja nicht nur bei der Recherche bleiben, wenn du da eine Arbeit draus machst, müsstest du ja auch das heute irgendwie präsentieren.
Klar, da, das ist jetzt der nächste Schritt.
Okay.
Genau, also daran arbeite ich eben. Genau, wie.
Und das natürlich ohne, dass es so ein simpler Vergleich wird. Haha, damals
ja,
und heute.
Richtig. Ja, das richtig. Und genau daran bin ich bislang auch ein bisschen gescheitert, würde ich vielleicht sagen, dass es noch kein, dass ich da noch keine Lösung für mich gefunden habe, das halt einfach nur plump von da nach hier zu holen, sondern irgendwo eben damit künstlerisch umzugehen oder halt mit, ja, im Endeffekt mit den Hauben habe ich mich dann darauf bezogen, so das als Symbolik zu nehmen und das zu aktualisieren, in dem Sinne.
Nee, das ist ein Weg. Es gibt ja, wenn man so arbeitet, ein, zwei Wege, die relativ gut funktionieren, ist einmal entweder das, was ganz Subtiles zu machen oder was Hochkomplexes. So, also es entweder so simpel zu machen, dass man es irgendwo mit einschleichen lässt, oder es einfach so komplex zu machen, dass es sehr viel Anstrengung erfordert, das überhaupt zu verstehen. Ne, also das heißt mal, dass man gezwungen ist, sich damit so auseinanderzusetzen und selber zu erfahren, ne, ich rede eher immer aus der Position des Betrachters oder der Betrachterin, dass man sich damit einfach auseinandersetzen muss. Ne? Also dass man von alleine erarbeiten muss, was da passiert.
Eigentlich optimalerweise wäre es doch cool, wenn es von der Idee sehr simpel ist und trotzdem eine ganz große Komplexität eröffnet.
Ja, ein Traum wäre das. Das wünschen sich alle.
Genau. Huch, das war jetzt mein Internet. Ja, genau.
Aber da bist du dran.
Da bin ich dran, genau. Das kann ich dir noch gar nicht beantworten.
Nee, musst du ja auch gar nicht. Das bedeutet aber auf jeden Fall, es kommt was.
Ja, es kommt was.
Jetzt hast du es gesagt, jetzt offiziell.
Oh Gott. Aber da habe ich doch jetzt gerade erst was Neues gezeigt. Nein, aber man arbeitet ja immer an irgendwas. Und
im besten Fall, ja.
Im besten Fall, genau. Tatsächlich habe ich so eine unfassbar umfassende Recherche angefangen, wo ich halt auch wirklich denke, oh Gott. Wie lange wird das dauern, bis ich da in irgendeiner Weise zu etwas Bildlichen vorgedrungen bin? Aber auf der anderen Seite, das habe ich bei den Diakonissen auch gedacht. Also ich habe damit vor 3 Jahren angefangen mit Lesen und Recherchieren und ins Archiv gehen und dann ist dann doch am Ende was bei rumgekommen.
Aber ist das so, dass wenn du so recherchierst, dass da eine konkrete Arbeit draus wird, oder kann das manchmal auch einfach nur der Trigger oder der Impuls sein, irgendetwas zu finden während dieser Recherche, das sich dann quasi von selbst erklärt für einen?
Genau, also zweiteres. Also es gibt irgendwie ein Thema, was mich interessiert und dann fange ich an zu recherchieren und da reinzugehen und manchmal halt auch nicht so ganz stringent jeden Tag, sondern irgendwie so dann da mal irgendwie ein paar Wochen, da mal ein paar Wochen. Und in der Hoffnung, dass ich währenddessen über etwas stolper, was ja stellvertretend ist für was ich jetzt gelesen habe oder was mich jetzt eigentlich an der ganzen Thematik interessiert.
Okay, gehst du selber gerne in Ausstellungen?
Ja.
Was hast du dir zuletzt angeguckt?
Jetzt muss ich nachdenken.
Ist auch eine blöde Frage in diesen Zeiten, wo man nicht so viel.
Ja, genau. Hingeht. Also ich glaube, ich war jetzt tatsächlich nur in der, also ich hatte jetzt gerade eine eigene Eröffnung in Recklinghausen, Kunstpreis Junger Westen. Und die Gruppenausstellung habe ich mir jetzt letztens nochmal dann genauer angeschaut, weil ich halt irgendwie bei der Eröffnung ist man so irgendwo anders
wie mit seinem so
Kopf,
ist, ja.
Ne? Und mir dann mal die anderen Positionen anzuschauen. Aber ich hatte jetzt vor, am Samstag nach Duisburg zu fahren und mir die Gursky-Ausstellung anzuschauen. Genau. Ich dachte.
Interessiert dich Gursky?
Ja, irgendwo schon. Jetzt nicht so explizit für meine eigene Arbeit, aber man es ist natürlich schon so, dass man sich das dann anguckt. Ne, das ist halt, ich würde es unter Blockbuster-Ausstellung.
Ja, ja, genau. Das ist wie Avengers im Kino gucken oder sowas.
Genau. Ja, vielleicht dann als Gegenprogramm.
Oh Gott, jetzt haben wir ihm auch Unrecht getan. Zustimmen
ist nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ich finde ich bin gespannt auf die. Ich hoffe, es sind neue Arbeiten zu sehen auch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da zu sehen wird, weil, ja, also ich meine, er hat schon auch gute Arbeiten, das ist es nicht, ne?
Ja, ja, nein, das sollte auch gar keine Allgemeinkritik sein, ne? Es ist jemand, der sich dahin gearbeitet hat, wo er jetzt ist, erfährt aus Prinzip viel Kritik, ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, da kommt man nicht drum rum, wir müssen auch nicht über Andreas Gursky reden, über den ist genug gesprochen worden, also das muss jeder selber entscheiden.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich hatte tatsächlich jetzt letztes, mir gerade wieder eingefallen, die Picasso-Ausstellung im Museum Ludwig mir angeschaut und Marcel Odenbach, den Wolfgang-Hahn-Preis. Genau, Picasso-Ausstellung muss ich, glaube ich, nochmal irgendwie zigmal reingehen, um es halt irgendwie alles zu erfassen. Das ist auf jeden Fall, da kann man sehr tief einsteigen und sehr tief.
Theoretisch kann man das in jedem Museum, in irgendwas, eigentlich kannst du irgendwo reingehen und einfach gucken, was du findest. Richtig. Das würde auch funktionieren, aber wer hat denn dafür Zeit?
Ja, ich muss auch gestehen, manchmal gehe ich auch tatsächlich nur ins Museum und gucke mir eine Arbeit an und versuche aber dann dafür irgendwie so sehr viel Zeit damit zu verbringen. Am besten, ich nehme noch jemanden mit und dann wird die Arbeit erstmal komplett auseinandergenommen.
Ja, Klassiker. entweder dabei, wenn keiner da ist, oder man geht wieder raus und dann da kann man sich schön den Mund zerreißen.
Genau, richtig.
Das ist ein Traum, ja.
Ja, das mache ich wirklich sehr gerne, weil tatsächlich darüber entdeckt man dann halt irgendwie Stärken und Schwächen, die man halt vielleicht auch in seiner eigenen Arbeit hat und vielleicht dann auch da gucken kann, ja, okay, vielleicht sollte ich daran doch mal ein bisschen arbeiten.
Ja, es ist in dem Moment, wo man sich mit anderen Arbeiten beschäftigt und das versucht zu verbalisieren, was man gut oder was man schlecht findet, ist auch das, was man im Studium im besten Fall viel tut, sich mit Dingen auseinandersetzen und das versuchen in eine klare Form zu bringen, ob man das schriftlich macht oder mündlich oder wie auch immer. Das hilft so weit, dass man im besten Fall irgendwann an einem Punkt ist, dass man das sich selbst gegenüber auch tun kann. Dass man so versucht, so reflektiert zu sein, um Stärken und Schwächen bei sich selber zu finden. Genau. Nur muss ich dazu auch sagen, ich weiß nicht, ob es im künstlerischen Prozess von Vorteil ist, wenn man das tut. Vielleicht sollte man das auch nicht tun. Das ist ja eine 50-50-Sache. Entweder ist es gut, ich habe da noch kein Rezept für gefunden.
Ja, das ist wirklich eine sehr zwiespältige Sache. Denn irgendwo tut es, glaube ich, der Arbeit schon gut, wenn man sich mal so über ein paar Sachen Gedanken macht.
Nee, die macht man, glaube ich, automatisch.
Genau. Ja, nee, aber also die man halt vielleicht bei alten Arbeiten reflektiert und dann feststellt, okay, das tut jetzt der Idee, die ich eigentlich hatte oder der Aussage oder was auch immer, was ich mit der Arbeit bewirken möchte, jetzt nicht unbedingt so gut. Und dass man da dann vielleicht einen Bogen rumfindet, dass man das nicht macht oder dass man da irgendwie genauer drüber nachdenkt. Aber auf der anderen Seite, auf jeden Fall, manchmal ist es auch nicht gut, zu viel drüber nachzudenken, weil dann entstehen glückliche Zufälle und davon lebt die Kunst, würde ich sagen.
Ja, absolut, definitiv. Also wenn man alles, dann ist man irgendwo bei dieser Konzeptkunst aus den 60ern, die zwar interessant ist, aber manchmal so durchdekliniert, dass du denkst, ja komm, da ist überhaupt kein Moment des Fehlers mehr drin oder der Emotion, das ist so trocken. Ich finde das zwar alles cool, ich bin ein großer Freund von Konzeptkunst.
Dito. Und
konzeptioneller Fotografie auch im Fotobereich sehr, also hier der Stuhl von Kossuth. Und zum Beispiel, sowas finde ich großartige Idee, weil simpel und gleichzeitig komplex, ne? Hatten wir eben.
Ja.
Simpel und gleichzeitig hochkomplex, aber andererseits auch so total emotionstot.
Oh.
Also da passiert nichts, ne? Da ist außer der Freude daran, dass jemand einen sehr schlauen Gedanken hatte, passiert da nicht mehr so viel. Klar, wir können über den Stuhl reden, aber ansonsten, naja. Aber wo du gerade sagtest, dass man manchmal in so Ausstellungen geht, eigentlich nur um eine einzige Sache sich anzugucken. Normalerweise mache ich das auch, aber die besten Momente sind die, wo du wegen einer Sache irgendwo hingehst und diese Sache ist dann gar nicht so gut und dann auf dem Weg nach draußen woanders vorbeikommst und plötzlich bleibst du an etwas hängen. Mir ist das vor ein paar Monaten im Städelmuseum in Frankfurt passiert, wo ich nur diese 20er-Jahre-Ausstellung mir angucken wollte, also Fotografie der 20er Jahre und die war so, naja. Ich bin großer Fan. 20er Jahre Fotografie, total toll. Finde ich eine ganz wichtige Zeit innerhalb der Fotografiegeschichte. Aber die Ausstellung war einfach so, hat mich nicht berührt, nicht gekickt. Es war irgendwie, entweder war es mir zu wenig oder ich wollte andere Sachen sehen. Ich bin dann aber einfach durchs Städelmuseum gelaufen und da war ich dann so, oh, wow, cool. Und dann im Untergeschoss und plötzlich stehst du vor einem Jeff Wall und denkst, oh, das ist ja schon ein bisschen cool gerade. Das passiert halt auch. Man muss sich halt drauf einlassen. Ich hatte nicht viel Zeit, wäre ich wahrscheinlich dadurch diese Ausstellung gehuscht und so eher so mittelbegeistert und wäre dann wieder gegangen, dachte, ey, jetzt bist du hier. Jetzt guckst du dir halt den Rest an, ja, und dann geht's aber los. Da habe ich sehr viel, die Ausstellung, glaube ich, hat 25 Minuten bin ich da durchgelaufen und dachte, nee, ist nichts. Und anderthalb Stunden habe ich damit verbracht, mir den Rest anzugucken. Ganz in Ruhe.
Ja, es ist, da entdeckt man wirklich ein paar Juwelen, ne, wenn man so sehr ohne Ziel durchs Museum läuft.
Ja. Kann man auch mal empfehlen. Leute, geht ohne Ziel ins Museum.
Ja,
einfach mal so.
Auf jeden Fall.
Nicht bei einer Ausstellungseröffnung, nicht wegen der bestimmten Ausstellung. Geht einfach mal hin und lauft einfach mal rum.
Genau. Und tatsächlich in den ständigen Sammlungen entdeckt man so tolle Sachen.
Genau. Und man vergisst immer, dass das alles da ist.
Richtig.
Wirklich, man hängt immer an diesen Ausstellungen, die irgendwo beworben werden, weil sie gerade sind, und dann geht man zu einer Ausstellungseröffnung, vergisst aber, dass in den Museen, in den klassischen Museen, ja, ständige Sammlungen hängen. So, die zum Beispiel im Volkwang-Museum, glaube ich, kostenlos ist sogar. Also wenn man nur die Sammlung angucken möchte, dann ist das, glaube ich, for free.
Ja, gut zu wissen. Ich war schon wieder so lange nicht im Volkwang-Museum. Ich habe das letzte Mal bei Tobias Celoni, aber...
Ja, das habe ich leider nicht gesehen. War gut? Celoni habe ich nicht gesehen.
Ja, tatsächlich, ich kannte nicht so viele Arbeiten von ihm und war dann überrascht. Also zum Positiven und auch so, ja, okay, das ist auch Celoni, okay. Aber vor allem die Videoarbeiten fand ich großartig.
Also, diese Ausstellung im Krankenhaus habe ich mir angeguckt, Andreas Langfeld, Elisabeth Neudörfel.
Genau,
ja. So, das war ganz cool. Und dann war da war noch was und jetzt kann ich es nicht benennen und das ist jetzt blöd.
Ich habe in deinem Podcast letztens gehört, dass es diese Ausstellung mit den 21 Letters gab.
Während der Lettre aller Fotografie. Ja, oh, traumhaft. Hast du nicht gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe es einfach komplett verpasst und wir hatten in der Klasse auch so Briefe bekommen. Und ich kenne diese Briefe. Und
ihr habt diese Briefe auch bekommen?
Ja.
Nein.
Also Christopher hat die bekommen und damals war ich Tutorin und habe die halt aus der Post gefischt.
Du hast einen Originalbrief in der Hand gehabt.
Ja. Deswegen habe ich mich so geärgert, als ich das gehört habe, dass ich diese Ausstellung verpasst habe.
Also ich kündige jetzt hier einfach mal was an. Ich mache eine kleine Ankündigung. Achtung, Achtung. Ich hoffe, also wenn wir diese Folge veröffentlichen, dürfte es nicht. Ja, mal gucken. Es gab während dieser Ausstellung ja ein Symposium in Essen. Und während dieses Symposiums haben Studierende der Folkwang-Hochschule eine kleine Intervention zu dieser Arbeit, also eine Performance auf der Bühne zu dieser Arbeit gemacht. Und ich hoffe, dass es klappt, diese Performance noch einmal zeigen zu können.
Cool.
Mehr möchte ich noch nicht verraten. Okay. Dann kannst du dir ein bisschen von dieser Arbeit wieder angucken oder auch ein bisschen gucken, vielleicht wie das gemacht wurde oder was man da so draus ziehen kann. Eine ultra geile Performance war das. Ich mache jetzt hier Werbung für die.
Sehr gut. Ich mag Werbung.
Ja, möchtest du noch für irgendwas Werbung machen? Hast du Bücher, die du verkaufst?
Ich habe eine Künstlerpublikation im Museum Kunstpalast, noch von meiner Ausstellung 2018. Aber bislang habe ich noch keinen monografischen Katalog gemacht.
Gib mal Gas jetzt. Den kannst du jetzt ankündigen. Den kannst du jetzt ankündigen, um den zu verkaufen.
Genau, also diese Zeit in einem Jahr. Nein, ich glaube, das ist ein bisschen knapp, aber in einem Jahr. Ich gebe mir ein Jahr. Sollte da was kommen.
Und du hast eben gesagt, du stellst in der, bist du bei einer, von der Galerie, würdest du von der Galerie vertreten?
Genau, ich werde von Fiebach-Minninger in Köln vertreten.
Siehst du, haben wir nämlich nicht gesagt.
Genau, das ist eine junge Galerie, oder also relativ junge Galerie. Und ich war jetzt sogar auf der Art Cologne als New Positions.
Siehst du, jetzt kommt alles raus hinterher. Jetzt kommt
alles raus. Aber also die Art Cologne, da haben sehr viele Leute abgesagt, deswegen hatte die jetzt nicht so die Reichweite, würde ich sagen.
Wirklich viele abgesagt?
Ja, tatsächlich irgendwie Leute aus Frankfurt und München, Hamburg haben gesagt, ja, Pandemie, Zahlen steigen. Ich glaube, ich setze mich lieber nicht in Zug. Ich komme tut mir leid. Genau. Aber ich fand trotzdem mein Stand ganz toll.
Soll man auch sonst sagen. Genau, was soll man sonst sagen? Mal ganz ehrlich, als New Position quasi auf der Art Cologne, das ist schon schön.
Ja,
wird ja wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Gehen wir jetzt einfach mal von aus.
Ja, hoffentlich, genau. Ja. Nee, genau. Und jetzt bis Ende Januar kann man noch den Kunstpreis Junger Westen in Recklinghausen, Kunsthalle Recklinghausen anschauen. Und eine ganz tolle Preisträgerin, Yevi Li, eine Berliner Künstlerin oder Givi Li, glaube ich, hat sie ausgesprochen. Ja, ganz tolle Arbeiten, finde ich auf jeden Fall wirklich. Und auch der Rest der Ausstellung ist sehr toll, sehr viele.
Siehst du, das meine ich mit Werbung.
Coole Position. Also.
Okay.
Da, genau.
Läuft also, noch, wie lange?
Läuft noch bis 30. Januar.
Ja. Na, ist noch bisschen Zeit. Ist mal die Frage, wann ich es schaffe, das hier zu veröffentlichen. Ja, auch wenn ich gerade eben nächstes Jahr gesagt habe, immer wenn ich jetzt hier nächstes Jahr sage, bedeutet das 2022. Stimmt, wir haben noch 2021. Ja. Nur um das mal kurz klarzustellen.
Das ist gut, dass du es sagst.
Ne? Nicht, dass das zu Verwirrung führt. Also vielleicht soll ich besser Jahreszahlen. So, aber wenn du nichts mehr hast, ich bin umfassend informiert.
Alles klar. Sehr gut. Ja, sonst fällt mir nichts ein.
Dann sage ich jetzt mal vielen herzlichen Dank, Herr Schiff.
Danke dir auch.